bei dieser Show zum Beispiel habe ich gemerkt, okay, krass, hier stehen jetzt gerade irgendwie 30.000 Leute und es ist für mich gerade genau gleich, wie wenn da 5.000 stehen, weil ich sehe einfach nicht mehr. Das ist natürlich schon auch so ein Unterschied, so, weil eine Lea kann halt sehr, sehr ruhig und seidig auch singen, kann aber auch schon ordentlich Gas geben. Und wenn dann einer wie Casper irgendwie auf die Bühne kommt, weil die beiden ja auch ein Feature zusammen haben, das ist natürlich processing-mäßig nochmal was ganz anderes. Sowohl von der Dynamik her als auch vom Frequenzverlauf sowieso.
Thema Takt, der Hip-Hop-Business-Podcast mit Tobias Wilinski.
Ihr hört den zweiten Teil des Gesprächs mit Audio-Engineer und Front of House Benny Herrmann. Wenn ihr den ersten Teil noch nicht gehört habt, holt das gerne nach. Die letzten Folgen hatten alle einen technischen Fokus. Ich hatte zuerst Producer Schuko interviewt und der hat mich dann mit Volker Gebhardt und Benny Herrmann connected. An dieser Stelle nochmal vielen Dank, Schuko. Ich habe richtig viel gelernt. In dieser Folge gibt's Tipps. Wie klinge ich auf der Bühne besser? Wenn ich einen Auftritt habe, welche Spuren sollte ich dem Front of House vorher geben, damit er den Song gut abmischen kann? Und wie werde ich selbst Live-Engineer? In der nächsten Folge geht's um ganz andere Themen. Dann ist Anwältin Ingrid Jeboa zu Gast. Folgt dem Thematakt-Podcast überall, wo es Podcasts gibt und lasst eine Bewertung bei Spotify und Apple Podcasts. Wenn euch die Folge gefallen hat, teilt sie in eurer Insta-Story. Jetzt aber viel Spaß beim Interview. Was war denn für dich die beeindruckendste Live-Show, die du da machen durftest? Kam auch per Instagram die Frage.
Die beeindruckendste, also die größte Kulisse, was ich auch sehr beeindruckend fand, war auf jeden Fall, da haben wir mit Lea zusammen mit, also war ein Riesenfestival, da waren irgendwie Mark Forster, Max Giesinger, Vincent Weiss, ich habe Lea gemischt gehabt und alle waren irgendwie da, dementsprechend groß war da natürlich das Publikum. Das Interessante ist aber, von der FOH-Position sieht es meistens immer gleich groß aus. Das habe ich an diesem Tag nämlich zum ersten Mal gemerkt, weil du bist ja, sagen wir mal, relativ weit vorne. Das ist ja dann meistens so ein ganzer Turm dann bei solchen Open Airs. Und wenn du dann da eben deine 50 Meter vor der Bühne stehst, ist ja meistens hinten auch der Turm zu und du siehst nur von links nach rechts und nach vorne. Und alles, was hinter dir ist, siehst du ja gar nicht. Und bei dieser Show zum Beispiel habe ich gemerkt, okay, krass, hier stehen jetzt gerade irgendwie 30.000 Leute und es ist für mich gerade genau gleich, wie wenn da 5.000 stehen, weil ich sehe einfach nicht mehr. So, das war auch interessant. Aber ich glaube tatsächlich, das Beeindruckendste und Größte kommt jetzt, glaube ich, im Sommer erst, weil wir da mit Clock Clock bei der ein oder anderen Pink Show dabei sind, bei der Stadiontour. Und da werden es dann, glaube ich, 60.000, 70.000 Leute pro Abend sein. Das wird dann natürlich auch nochmal eine ganz schöne Wucht auf jeden Fall. Da freue ich mich auch schon sehr drauf.
Macht man sich ja auch einfach keinen Kopf drum, also wie viele Menschen daran beteiligt sind, kann man sich gar nicht vorstellen, als nicht selbst auf der Tour zu sein, wie das alles ist. Man denkt halt, ja, klappt schon irgendwie, aber alleine das Verkabeln und das ganze Aufbauen, also dass das überhaupt auch in dieser Geschwindigkeit geht, ist ja schon unfassbar teilweise, finde ich.
Ja, oder teilweise ist es ja auch so bei so Riesenproduktionen, da gibt es ja teilweise wirklich dreimal dieses Bühnensetup so. In einer Stadt wird es aufgebaut, in einer findet es gerade statt und in anderen wird es gerade in einer abgebaut, in einer findet es gerade statt. Also es ist ja komplett irre, weil es einfach zeitmäßig nicht anders geht. Und dann rollen da irgendwie 80 Trucks durch Europa. Also es ist ja komplett irre. Also das sind dann nochmal ganz andere Dimensionen. Bei meinen ersten großen Produktionen war es auch überwältigend, wo ich so dachte, okay, was geht denn jetzt ab? So, dass da auf einmal nur ein Truck dabei ist, wo halt nur Cases mit Küchengeräte drin sind und dann da auf einmal drei Köche rausfallen und den ganzen Tag da auf einmal Essen machen und dann eine komplette Großküche im Backstage aufbauen und morgens dann zum Markt gehen und einkaufen. So, ist komplett crazy gewesen, da ich gedacht, okay, nicht schlecht.
Das war bei Crow?
Nee, das war bei, da waren wir mit Lea bei Adel Tawil dabei, aber das ist schon 5, 6 Jahre her, glaube ich.
Okay.
Das war die erste große Tour, so da kannte Lea ja auch kaum jemanden so. Ich glaube, da kam gerade Leiser raus, glaube ich, was ja dann so ihr erster Hit war. Und das war dann die erste große Tour und das war schon sehr crazy. War auch meine größte Tour damals dann. Das war dann so, war crazy.
Du hast ja gerade schon die Problemchen angesprochen. Was machst du denn, wenn so ein Bier auf deinen Pult fliegt? Oder wie schützt man das überhaupt?
Ja, schützen ist natürlich da eine gute Sache. Also es war auch beim Oktoberfest, da schlug mal ein Maßkrug neben mir ein und ich habe gedacht, gut, dass er neben mir eingeschlagen ist und nicht auf meinen Kopf oder aufs Pult oder sonst was. Aber Schützen ist da natürlich, lässt sich schwierig machen. Also klar, Bierbecher kommen natürlich sehr oft geflogen, auch mal in einem Club. Habe ich jetzt glücklicherweise noch nie direkt aufs Pult gekriegt, aber so hundertprozentig sicher davor ist man natürlich nie. So, das ist vor allem in kleinen Clubs, wo du natürlich kein Dach über dir hast oder so, wie beim Open Air. Da bist du halt echt, das passiert, wenn es passiert. So. Und kannst dann nur hoffen, dass irgendwie das Pult nichts abkriegt oder so.
Mhm. Was mixt du denn am liebsten? Also Open Air, Halle, was macht dir so am meisten Spaß oder gibt es da gar keinen Unterschied?
Hat alles so seinen verschiedenen Charme. Also was ich an Open Airs halt natürlich in tontechnischer Hinsicht sehr gut finde, ist eben die Tatsache, dass du so gut wie keine Reflexion hast und so weiter, weil du eben Open Air eben spielst und dementsprechend hört dann jeder Zuschauer auch wirklich nur das, was aus dem Lautsprecher rauskommt und nicht, was da irgendwie in der ganzen Halle resoniert und reflektiert und so weiter. Das ist da natürlich das, was als Tontechniker mega Spaß macht. Was in kleinen Clubs natürlich geil ist, ist, dass es halt eine viel intimere Atmosphäre ist. So, wenn du da mit 500 Leuten zugepresst in diesem Club bist und die Leute schier auf die Bühne gedrückt werden, so, das ist dann halt irgendwie natürlich ein anderes Gefühl. Soundtechnisch meistens schwieriger als bei so einem Open Air. Das heißt meistens eigentlich immer. Ja, hat einen anderen Charme dann eben. Und natürlich, es ist meistens dunkel, die Lichttechnik kommt besser zur Geltung, als wenn du jetzt irgendwie tagsüber einen Festivalslot hast. Klar, wenn du abends spielst, dann kannst du genauso eine Lichtshow abfeuern, aber tagsüber wird sich dann ja meistens bei manchen Acts dann überlegt, ob überhaupt ein Lichttechniker mitkommt, weil wenn da die Sonne auf die Bühne knallt, siehst du da eh nichts von. Mhm. Und ja, deswegen, ich würde mal, also boah, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, Open Air oder Club, das ist schwierig. Also soundtechnisch gesehen Open Air.
Ist es denn für dich, das wäre auch eigentlich noch eine spannende Frage, Unterschied Crow oder Lea zu mischen, also Rap-Vocals ja vor allem oder Gesangs-Vocals live?
Ja, da ist das Interessante, Crow habe ich ja tatsächlich gar nicht, mal ja live gar nicht. Das war Studio damals mit Schuko.
Okay.
So, weil Schuko ja mega viel immer für ihn macht und dadurch gab es da damals die eine oder andere Sache, die wir zusammen gemacht haben, auch als der Film damals von ihm rauskam und so, da haben wir dann Filmmusik gemacht gehabt dafür und so und daher kam die Referenz quasi. Aber live mache ich ihn gar nicht. Aber es ist natürlich schon auch so ein Unterschied so, weil eine Lea kann halt sehr, sehr ruhig und seidig auch singen, kann aber auch schon ordentlich Gas geben. Und wenn dann einer wie Casper irgendwie auf die Bühne kommt, weil die beiden ja auch ein Feature zusammen haben, dann, das ist natürlich Processing-mäßig nochmal was ganz anderes. Sowohl von der Dynamik her, als auch vom Frequenzverlauf sowieso. Und jetzt ein Bojan von Clock ist, das klingt natürlich auch wieder komplett anders, weil er so tiefe, raue Stimme hat. So. Das muss man natürlich komplett anders bearbeiten.
Mhm.
Und birgt dann auch wieder andere Herausforderungen. So. Sowas wie S-Laute und sowas. Das ist bei Lea natürlich sehr stark ausgeprägt oder grundsätzlich manchmal auch bei Frauenstimmen natürlich ausgeprägter. Ja, da gibt es verschiedenste Herausforderungen immer.
Hm. Ich würde jetzt noch auf die Tipps für Anfänger eingehen. Also wenn ich jetzt Bock habe, FOH zu werden, was würdest du mir denn auf jeden Fall empfehlen?
Also wenn du jetzt anfangen wollen würdest, dann ist es auf jeden Fall am allerbesten einfach mal mit der nächsten Band oder falls du selber eine Band hast oder muss ja auch keine Band sein, kann ja auch irgendein einzelner Artist sein, der mit Backing-Tracks oder mit akustischem Instrument auf der Bühne steht. Wenn man da einfach mal in die regionalen, weiß nicht, ob jetzt Jugendhäuser das Richtige ist, aber einfach regional da mal die Leute so ein bisschen abzuklappern und weil da ist es auch vor allem nicht schlimm, wenn auch mal was schief geht. So, da lernt man extrem viel dazu. Es ist nicht schlimm, wenn was schief geht, da einfach mal seine Erfahrungen zu sammeln. So, weil bevor ich meine eigentliche Ausbildung und Studium angefangen habe, habe ich auch schon zig Konzerte gemischt und gespielt und so weiter, weil das auch grundlegend als praktische Erfahrung halt mega wichtig ist. So. Und dementsprechend einfach mal machen, egal wie gut es ist. Das ist auf jeden Fall ganz wichtig. Wie gesagt, meine erste Show, die ich gemischt habe, da war, als ich selber gespielt habe mit der Gitarre da irgendwie im Jugendhaus und hatte keine Ahnung, was ich da tue. Ich habe irgendwas laut, leiser, Frequenzen hier, dies, das. Aber irgendwie war es cool. Und deswegen einfach da mal machen. Ganz, ganz wichtig. Weil die Sache ist, wenn du auch irgendwo anfängst, die Sachen dann professionell zu lernen, egal ob es dann irgendeiner privaten Institution ist, einer staatlichen Institution, whatever. Es geht natürlich hauptsächlich immer um theoretische Inhalte. So war es zumindest auch bei der Ausbildung bei mir. Beim Studium war es eher praktisch, aber bei der Ausbildung sehr theoretisch. Klar, da lernst du die ganzen theoretischen Sachen bis ins kleinste Detail, aber umsetzen musst du sie dann eben auch. Und deswegen kann es da nicht schaden, wenn du auch ruhig davor auch schon mal wirklich alles machst, was irgendwie geht, und Gas zu geben.
Wie war dein Ausbildungsweg? Kannst du dir nochmal ganz kurz skizzieren, was hast du studiert und was für eine Ausbildung gemacht?
Also ich habe nach dem Abitur habe ich an der Popakademie studiert in Mannheim mit Popmusikdesign mit dem Schwerpunkt Producing. Das heißt, es war jetzt eigentlich noch gar nicht so dieser Live-Sektor, sondern es war wirklich Musikproduktion im Studio. Das war auch der Studiengang, wo wirklich Theorie und Praxis ziemlich gleich auf war. Also da wurde auch sehr viel im Studio gearbeitet, sehr viel Songs geschrieben und so weiter. Und parallel dazu habe ich aber auch schon extrem viele Live-Shows gemischt, auch für Popakademie-Bands und so weiter. Obwohl das ja jetzt gar nicht unbedingt Studieninhalt war, aber mich hat es halt schon immer gecatcht und fand ich immer tierisch interessant. Und dementsprechend habe ich wirklich erst mir das Ganze, die ganze Live-Basis, habe ich mir eigentlich erst dann wirklich selber beigebracht am Anfang und habe versucht, so meine Arbeit im Studio in den Live-Bereich quasi zu integrieren, was auch relativ gut funktioniert hat. Und nach dem Studium wurde das dann irgendwie alles so groß und habe so große Konzerte gemischt und habe dann irgendwann gedacht, okay, krass, ich stehe hier auf einem riesen Festival, ich habe überhaupt keine Ahnung, wie das hier technisch überhaupt gerade alles funktioniert. Ich kann hier zwar am Pult stehen und mischen und es klingt gut, aber irgendwie, ich will das Ganze auch noch genauer wissen, wie das Ganze hier technisch abläuft und ein bisschen, zumindest mal so die Basics von der Elektrotechnik und wie diese Lautsprechersysteme funktionieren und wie man das überhaupt da an die Decke hängt, so, keine Ahnung. Mhm. Und dann habe ich parallel zu meiner ganzen Studiarbeit dann noch eine verkürzte Ausbildung zum Veranstaltungstechniker gemacht. Also die klassische Fachkraft für Veranstaltungstechnik quasi. Mhm. Die habe ich dann, ich glaube, in einem guten Jahr kurz irgendwie runtergerockt parallel. Und dann habe ich genau diesen technischen Einblick in diesen anderthalb Jahren bekommen, der mir noch so ein bisschen gefehlt hat. So. Und das war für mich jetzt eigentlich die perfekte Kombination aus dem ganzen praktischen und theoretischen Wissen, aber auch Studio- und Live-Wissen. So, das war für mich genau der Weg, den es irgendwie gebraucht hat.
Und was würdest du den aufstrebenden FOHs noch an die Hand geben, außer nicht zu viel an einem einzigen Song oder an einer Spur rumzumixen? Gibt es auch häufige Fehler, die du irgendwie manchmal siehst oder hörst, oder häufige Fragen?
Also jetzt nicht unbedingt Fehler, aber was eigentlich immer das Wichtigste ist, das ist auch meistens der Grund, warum man dann doch in eine Produktion reinrutscht oder nicht, ist tatsächlich einfach ein entspannter Dude zu sein auf der Produktion und gut mit allen zurechtzukommen, auf die ganzen Leute auf der Bühne einzugehen und so weiter. Und meistens wird dann doch die Person mit auf Tour mitgenommen, die menschlich am besten passt, als die, die vielleicht technisch am allergeilsten ist. Klar, du solltest technisch natürlich schon geil was drauf haben, aber das Menschliche überwiegt da meiner Meinung nach noch ein Stück weit, so ist zumindest meine Erfahrung. Und deswegen vielleicht nicht bis 5 Uhr morgens bis ins kleinste Detail am Pult irgendwelche Sachen rumdrehen, sondern vielleicht auch nachts um 2 noch kurz ein Bierchen mit der Band trinken oder so. Bringt dann vielleicht manchmal fast sogar noch mehr als der andere Weg. Das eine schließt das andere natürlich nicht aus. Also dafür habe ich mich auch schon viel zu oft selber bei gewissen Nachtschichten entdeckt natürlich. So, klar, die Extrameile musste bei großen Sachen meistens immer gehen. Das ist gar keine Frage. Einfach so sein, wie man ist, eine coole Socke sein, und dann kommen auch die richtigen Produktionen auf einen zu.
Muss ich mir denn selbst Equipment kaufen? Oder ist es eigentlich so, dass im Jugendhaus oder wo auch immer, da steht dann eigentlich schon das Ding, was ich anmache, und es wird jetzt nicht erwartet, dass ich da 50.000 Euro für ein System ausgebe, was ich dann von A nach B schleppe?
Also ganz am Anfang habe ich natürlich auch mit den ganz kleinen Produktionen natürlich mit dem gearbeitet, was vor Ort ist. Klar, da hat man davor irgendwie einen Rider bekommen, okay, das ist morgen da. Ja, dann arbeiten wir halt irgendwie damit. Aber ich kam dann relativ schnell an den Punkt, auch als es noch keine Budgets gab für eine Produktion oder so, kam ich trotzdem irgendwann schnell an den Punkt und habe gedacht, ich hätte schon gerne mein eigenes Pult dabei und würde mir schon mal die essentiellen Sachen vorprogrammieren, dass die jeden Tag einfach schon mal da sind. Und daher, dass ich glücklicherweise damit angefangen habe, als X32 und Co. irgendwie rauskam und das preislich alles sehr erschwinglich ist, war das natürlich ein guter Zeitpunkt, sich dann einfach auch so ein X32 Kompakt, was damals zu kaufen. So, das Ding hat irgendwie 1.500 Euro gekostet und dann noch eine Stagebox dazu, Mikrofone habe ich gehabt und habe das dann halt mitgenommen. War jetzt nicht die Rieseninvestition, aber es hat halt unfassbar viel gebracht. Man konnte trotzdem, auch wenn das kleine, ganz, ganz kleine Bands waren, konnte man trotzdem vor der Tour, auch wenn es nur eine Woche Tour war, sich davor mit den Leuten hinsetzen, mal schon mal die ein oder anderen Sounds auschecken und das alles programmieren im Pult, die ein oder anderen Effekte. Das geht halt heutzutage natürlich viel einfacher, als es damals der Fall war, wo du riesen Analogschiffe und Outboard-Gear gebraucht hast und so weiter. Deswegen, ich hatte schon sehr gerne dann sehr früh mein eigenes dabei, auf jeden Fall. Selbst wenn es ein X32 war. So, damit kannst du auch gute Ergebnisse erzielen.
Wechseln wir zum Schluss nochmal die Perspektive auf die Bühne. Wenn ich jetzt aufstrebender Artist bin, wie kann ich denn besser klingen? Was hast du da häufiger als Fehler? Also das ist ja wahrscheinlich gerade in der Vorbereitung, denke ich mir, ich muss dir ja möglichst viel zuliefern. Im häufigsten Fall bin ich ja auch nur Support. Das heißt, das macht es dann auch nochmal schwierig. Da gibt es dann ja auch teilweise das Klischee, denke ich, oder stimmt es auch, dass der Support eh nicht so wirklich richtig gemixt wird, weil interessiert ja keinen. Wie kann ich das vermeiden? Wie kann ich auch bei Support-Shows ein bisschen besser klingen? Was liefere ich da am besten?
Also je nachdem, mit was von der Produktion du da auf der Bühne bist, wenn du jetzt...
Also lass uns ruhig bei was ganz Einfachem, gar nicht großer Band, sondern ich bin einfach Rapper, hab vielleicht einen DJ normalerweise dabei, vielleicht jetzt heute auch nicht und habe eigentlich nur eine Spur, aber auch die kann ich ja auch auf live schon mal ausrichten, zum Beispiel, dass ich da Backup-Vocals nochmal extra zumache, also dass ich nicht ein reines Instrumental habe, sondern zum Beispiel Instrumental mit Backup-Rap oder sowas, das wäre noch spannend.
Genau. Also was man da inzwischen ja richtig geil machen kann, was auch inzwischen ja extrem viele Leute auch in dem Genre dann dabei haben, ist eine UAD Apollo oder sowas in die Richtung. War zum Beispiel auch beim Frauenfeld auch Leute, die sich vor Ort haben dann betreuen lassen technisch. Da hatten die meisten Rapper auch tatsächlich einfach eine Apollo dabei und haben da schon mal ihre Szene geladen gehabt, wo irgendwie Preamp-Einstellungen schon mal passen, wo schon mal ein grundlegendes EQing drauf war. Wenn sie Autotune benutzt haben, wo das Autotune dann schon gescheit eingestellt war und so weiter. Manche haben sogar dann noch den ein oder anderen Reverb oder Delay-Effekt noch auf einem anderen Output von der Apollo dann bereitgestellt und so weiter. So, das bringt natürlich auch schon mal mega viel, weil man weiß natürlich meistens, gerade in der Festivalsituation, dann auch nicht von jedem Act ganz genau, wie er denn zu klingen hat. So, wenn man jetzt lokaler Techniker ist und jetzt nicht fest mit jemandem dabei ist. Und da macht es natürlich mega Sinn, wenn man sich da im Voraus schon mal ein bisschen was überlegt, das auch selber vielleicht einfach mal raw aufnimmt in die DAW und dann mal mit seinen UAD-Plugins mal ein bisschen rumspielt und dann mal schaut, wie das Ganze schon mal grundsätzlich geil klingt, so, dass man das dann auch so übergibt.
Also ist das so eine Sample Station, diese Apollo, die da auch am Boden liegt oder was ist das?
Nee, das ist tatsächlich ein reines Audio-Interface mit eingebauten DSP-Slots. Das heißt, da kannst du quasi in Echtzeit dann schon EQing, Kompression, Auto-Tune und so weiter über Echtzeit quasi processen lassen und das Ganze dann ausspielen. Und ist inzwischen eigentlich preis-leistungsmäßig so das Beste, was du dir so anschaffen kannst, wenn du sowas brauchst in deinem Live-Einsatz. Also gerade moderne Hip-Hop-Vocals oder wenn du Hip-Hop-Vocals mit Autotune brauchst oder so weiter, dann ist das meistens eigentlich das beste Tool, was du dir zulegen kannst. Kostet inzwischen irgendwie 800 Euro oder so und funktioniert halt tierisch. Und ist auf jeden Fall sehr Verlass. Vor allem selbst, wenn dein MacBook dann auf der Bühne abrauchen sollte, das Ding läuft trotzdem weiter.
Okay, was ist mit den Spuren? Also auch da kannst du ja theoretisch nochmal besser mixen, wenn ich mehr Spuren dir gebe. Also wenn ich jetzt nicht einfach sage, hier ist der Beat, viel Spaß, da kannst du nur lauter und leiser machen und vielleicht nochmal irgendwie EQ oder sowas. Aber kann ich dir theoretisch auch sagen, hier habe ich 4 Spuren, genau, hier sind die Drums, hier ist das und das. Oder kann ich sogar theoretisch noch weiter gehen? Oder ist es ein bisschen utopisch, gerade wenn ich ein kleiner Act bin, dass du sagst, ja komm, ich mix dir doch jetzt nicht den ganzen Song hier mit 16 Spuren nochmal neu.
Es kommt so ein bisschen drauf an. Also ich persönlich finde es natürlich dann immer mega, mega nice, umso weiter das aufgeteilt ist. Wenn du zum Beispiel einen Drumstem hast, oder jetzt, wenn wir im Hip-Hop bleiben, einfach irgendwie ein Drumstem, dann irgendwie ein 808-Stem und dann irgendwie noch alles, was an Melo dazukommt zum Beispiel. Und vielleicht noch Backing-Vocals, so dass du quasi 4 Stems hast. Das wäre mal so das grundsätzliche Ding. Da kannst du natürlich dann auch in der jeweiligen Location dann schon ein bisschen geiler mischen und ein bisschen genauer das ein oder andere Problem im Raum beheben, als wenn du einfach nur einen Stereo-Stem bekommst. Was die Problematik daran ist, warum das viele auch dann nicht machen, ist halt, wenn du dann Techniker hast, den du nicht kennst, der dich nicht kennt, du kennst ihn nicht, umso mehr Spuren du ihm lieferst, desto mehr kann er dir natürlich verbiegen. So. Und auf einmal kommt nicht mehr das Ergebnis aus der PA, was, wie es eigentlich angedacht war. Das ist so ein bisschen das Ding. So, wenn ich jetzt natürlich mit jemandem fest unterwegs bin, da will ich so viel wie möglich, aber gut, da hören wir uns es dann auch bei der Vorproduktion zusammen an und da passt halt alles wie Arsch auf Eimer so. Das ist dann alles cool. Aber wenn du halt den lokalen Mischer oder Mischerin nicht kennst, kann es natürlich auch sein, umso mehr Spuren du ablieferst, umso mehr wird verdreht. Ja. Hm. Das ist natürlich dann die Kehrseite von dem Ganzen.
Aber generell kann ich mir erstmal merken, wenn ich da 4 Spuren habe, ist es schon mal besser für den Engineer an sich. Der kann sich da ein bisschen austoben.
Auf jeden Fall. Ja, manchmal ist es halt so, dass auch wirklich nur in den oberen Frequenzbereichen manchmal bei irgendeiner Hi-Hat oder vielleicht auch die Backing Vocals, dass da irgendwas zizzelt in irgendeiner Arena oder in irgendeinem Club und dass man das dann halt wirklich nur auf dem Stem rauszieht, bevor man es überall rauszieht. So, das ist dann halt natürlich, hat man ein bisschen mehr Möglichkeiten. Grundsätzlich sollte man sie aber volumenmäßig natürlich so rausschicken, dass wenn ich alle Fader auf Null mache, dass es quasi so dasteht, wie wenn du mir ein Stereo-Stem schickst. Hm. Transpult, genau.
Per Instagram kam auch noch die Frage, wie halte ich denn professionellen Mikro? Ich glaube auch gerade beim Rap-Bereich und das Stichwort war noch Kapselwürgen.
Das ist eins der interessantesten Themen, glaube ich. Auch im Hip-Hop vor allem, weil da interessanterweise, man sieht es halt auf sehr vielen Videos, es sieht sau cool aus und dementsprechend halten eben viele das Mikrofon so, dass du eben die Kapsel oben komplett zuhältst. So, ne? Und es sieht auch cool aus, gar keine Frage, aber es klingt halt nicht geil. Deswegen, die Frage war, wie ich professionell einfach grundsätzlich ein Mikrofon halte. Ne?
Ja.
Also klangmäßig ist es am besten, wenn du quasi wenn du jetzt ein normales dynamisches Mikrofon wie ein S58 in der Hand hast, wie es meistens ist, wenn du den Korb oben quasi nicht mit der Hand berührst, so. So, dann hältst du es trotzdem relativ weit oben, sieht immer noch cool aus, aber im Endeffekt hört sich's genauso an, wie sich die Kapsel eben anhört. Und umso weiter du die eben schließt, da kann man auch im Internet mal googeln, da gibt's so Frequenzkurven, wie sich die dann auf einmal verändert. Da, wenn du die ganz zuhebst, da gibt's auf einmal bei 2 Kilohertz dann so einen riesen Dip auf einmal. Das ist dann auch der Grund, zum Beispiel, wenn du die Kapsel zuhältst und du hast jetzt kein ausgepfiffenes Tonsystem oder so, warum es auf einmal dann auch koppelt, wenn du die Kapsel zuhältst. So, weil dann dieser Frequenzbereich quasi viel stärker wiedergegeben wird und auf einmal koppelt es dann. Und dementsprechend klingt es dann auf einmal auch so auch immer blecherner, wenn du dann quasi die Kapsel oben zuhältst und so. Ich habe auch auf dem Frauenfeld, ich glaube, 70% der Leute haben die Kapsel so zugehalten. Und ist dann natürlich so, wenn die ganze Zeit so gehalten wird und du den Act fest betreust, dann ziehst du das halt grundsätzlich bei dir beim Pult schon mal raus. So, da kannst du dir das ja irgendwie wieder gerade biegen. Aber wenn es jetzt natürlich ein Act ist, der immer mit Hauspersonal arbeitet zum Beispiel und dann auf einmal kommt auf die Bühne und dann wird die Kapsel zugehalten, dann klingt es halt auch dementsprechend. Mhm. Ja, wenn du mit Monitoren arbeitest, das war natürlich auch speziell meine Challenge auf dem Frauenfeld, als ich da Monitor-Engineer gemacht habe. Und die meisten, also eigentlich, ja, 90% hatten keinen Monitor-Engineer dabei. Das heißt, ich habe dafür fast alle Monitor gemacht und wenn da die meisten die Kapsel dann eben zuhalten, sich runterbeugen, am besten noch zum Monitor, wenn mit Monitor gearbeitet wird auf der Bühne mit Lautsprechern, dann ist natürlich die Rückkopplungsgefahr mega hoch. Und da musste ich dann auch mit verschiedensten Gates und teilweise auch getriggerten Gates und frequenzabhängigen Gates arbeiten, dass wenn die sich vor den Monitor gekniet haben und die Kapsel in den Monitor gehalten haben, dass da halt dann nichts gekoppelt hat. Also es war, hat meistens funktioniert, manchmal auch nicht. Es war eine große Challenge. Deswegen ist auch eine geile Frage auf jeden Fall. Also das ist ein sehr interessantes Thema. Und ich glaube, am besten kann man sich vorstellen, wenn man es einfach selber auch mal ausprobiert. So, wenn man sich selber gerade mal aufnimmt, normal in das Mikrofon reinspricht, mal die Kapsel immer weiter zuhält und sich das dann mal anhört, wie sich das auch soundmäßig verhält, dann kann man sich das ganz gut vorstellen.
Also klingt nach einer anstrengende Zeit. Frauenfeld, danach hast du dir auch erstmal Urlaub genommen wahrscheinlich, ne?
Ja, ich war da eine ganze Woche, ja, und dementsprechend ein paar Tage habe ich danach auch erstmal gechillt, ja, weil wenn du da dann auch fest eine Bühne betreust, da geht es halt dann auch morgens um 11 Uhr los und Gott sei Dank waren es 2 Schichten, also ich glaube 21 Uhr habe ich dann, glaube ich, immer Feierabend gehabt und dann die Nacht hat irgendwer anders gemacht. Aber das, wenn es da den ganzen Tag irgendwie ballert, das ist natürlich schon auch, war geil, aber anstrengend.
Okay. Ja, klingt auf jeden Fall. 10 Stunden reichen ja auch. Konzentriertes Hören.
Absolut.
Nochmal, das Klischee oder stimmt es, werden Support-Acts schlechter abgemischt? Also manchmal gibt es dann ja auch einfach halt dafür dann nochmal ein extra Mischer, extra FOH, der nur das macht und nicht eben den Haupt-Act. Dadurch gibt es natürlich auch Unterschiede. Aber generell habe ich mich immer gefragt, wäre es doch Quatsch, weil ich will ja auch als Hauptband, dass davor schon geiler Sound ist. Deswegen könnte ich mir auch vorstellen, dass es ein Klischee ist. Wie siehst du das denn?
Ist tatsächlich meistens nicht mal so ein großes Klischee. Also ich habe es auch schon sehr oft erlebt, auch wenn ich selber den Support gemischt habe, dass es sehr oft gewisse Limitierungen sozusagen gibt von Produktionsseite aus, vom Main Act, dass es dann beispielsweise heißt, okay, ihr dürft jetzt nur 95 dB fahren oder so. Also beispielsweise 5 dB leiser als jetzt der Main Act oder so. Dadurch kann man auch natürlich immer noch einen geilen Sound abliefern. Das ist keine Frage. Also ich habe auch schon Support Acts auf Tour gemischt. Klar, die waren dann 5 dB leiser, hat natürlich dann vor der Bühne nicht so geknallt, aber klang natürlich trotzdem gut, war halt einfach nur leiser. Also so ist es tatsächlich sehr, sehr, sehr oft. Also sogar in den meisten Fällen. Gab aber auch schon Produktionen, wo Skysnet hier übertreib nicht, aber mach einfach mal. Hat dann auch meistens funktioniert. Und was auf Tour halt oft mal der Fall ist, selbst wenn man sagt, wir haben da jetzt keine dB-Limits oder sonst was, dass der Support dann eben oft von den lokalen Dienstleistern eben abgefrühstückt wird. Und dass es dann natürlich in den meisten Fällen nicht so geil klingen kann wie der Main Act, so, weil der Main Act, so, die sind da mit einer festen Produktion, die haben 2 Wochen davor zusammengeprobt, auch mit der kompletten Technik und alles ist programmiert, alles passt bis ins kleinste Detail. Und der Support hat halt mit den lokalen Dienstleistern dann irgendwie eine Stunde, anderthalb Stunden Zeit, kurz da alles irgendwie hinzuzimmern und hinzudrücken und los geht's, so, ne? Und dann ist es natürlich automatisch dann nicht auf so einem qualitativen Niveau wie der Main Act, so. Das ist, denke ich, so ein Hauptgrund, warum es meistens wahrscheinlich auch so ist. Aber man will natürlich schon erreichen, also ist zumindest auch immer mein Anliegen, wenn ich auf einer Produktion bin, dass der Support sich irgendwie angenehm behandelt fühlt, so, dass der Support auch cool klingt und dass die Leute das auch feiern können, was da passiert, wenn der Support Act spielt.
Dann check ich doch nochmal kurz, ob noch was per Insta kam. Wie cool ist es, wenn Artists Equipment kaputt machen bei Shows?
Also wie cool das ist, wenn die kaputt machen. Das ist natürlich nicht so cool.
Habe ich mir auch gedacht.
Ja, also ja, es ist nicht cool, aber es ist natürlich grundsätzlich auch alles versichert. Aber das ist natürlich nichts, was man dann den potenziellen Leuten, die was kaputt machen, dann erzählt. Ist ja eh alles versichert, mach kaputt. Also deswegen, es ist natürlich auch immer eine Sache des Aufwands dann danach, so mit der Versicherung wieder quatschen und dann das die Sachen neu beschaffen. Und vor allem jetzt auch durch die Corona-Zeit und dem ganzen, wie soll man sich da ausdrücken, aber du brauchst ja für alles, was du bestellst, es hat ja Lieferzeiten. So, das ist zum Beispiel ein paar befreundete Veranstaltungstechniker von mir, so, denen wurde jetzt der Sprinter geklaut zum Beispiel, samt Inhalt, und da waren eben Funkstrecken dabei, die gerade nicht geliefert werden können, und selbst wenn die Versicherung das zahlt, so haben die jetzt ein Jahr lang dieses Equipment nicht und können es dementsprechend auch nicht vermieten, und das ist dann natürlich, ja, trotz Versicherung und so weiter natürlich trotzdem kacke.
Voll. Ist die Bezahlung denn gut in der Industrie für Live-Engineers?
Also es hat sich ein bisschen geändert, auf jeden Fall seit der Corona-Zeit natürlich. Also das war natürlich eine absolute katastrophale, verrückte Zeit für alle, die hundertprozentig in der Live-Branche unterwegs waren. So, ich hatte ja das Glück oder habe das Glück, dass ich ja auch mein Studio-Standbein habe, und deswegen hat mir die Corona-Pandemie glücklicherweise nichts ausgemacht, weil ich 100% Studio gemacht habe und glücklicherweise dann keine finanziellen Probleme hatte. Aber wenn du wirklich 100% Live-Engineer bist und darauf angewiesen warst und bist, dann war es natürlich eine absolute katastrophale Zeit. Und dementsprechend haben natürlich auch viele Leute aufgehört. Dementsprechend war auch letztes Jahr viel weniger Personal für gefühlt doppelt so viele Veranstaltungen zur Verfügung. Und was passiert dann natürlich? Preise steigen natürlich auch. Und dementsprechend können andere Preise abgerufen werden, als es vor Corona noch der Fall war. Was ja bei uns aber auch sehr oft der Fall ist, wenn man mit Acts quasi von Anfang an zusammenarbeitet, wächst man ja auch so ein bisschen mit den Acts. Und das heißt, wenn man jetzt irgendwie einen krassen Newcomer am Start hat, wo man fest davon überzeugt ist, die nächsten Jahre wird der sowas von steil gehen. So, dann ist man natürlich auch mal bereit dazu, ein bisschen weniger Gage zu nehmen, weil man weiß, in ein paar Jahren geht's richtig ab. Dann gibt's aber natürlich auch Industrieveranstaltungen, wo von Grund aus halt klar ist, das und das ist so ein industrieller Tagessatz und der ist fair und fertig. Wie gesagt, da kommt so ein bisschen drauf an, ob man mit einer Produktion zusammen wächst oder ob man jetzt sagt, ich mache jetzt einfach nur noch industrielle Jobs auf irgendwelchen Messen und sonst was, ja.
Gut, dann würde ich noch auf die beiden abschließenden Fragen kommen. Was wünschst du dir denn für die Veranstaltungsindustrie?
Für die Veranstaltungsindustrie wünsche ich mir auf alle Fälle, dass Ticketverkäufe und Ähnliches natürlich wieder ein bisschen anzieht, weil das natürlich gerade für einige Acts ein großes Problem ist, dass viele einfach Karten jetzt zurzeit nicht mehr im Vorverkauf großartig kaufen. So viele Touren werden abgesagt. Letztes Jahr war es ja auch absolut klar, weil so viel stattgefunden hat und so viele Leute noch Tickets hatten von den Jahren davor. Da war es klar, dass es sich so entwickelt. Jetzt so langsam ist alles nachgeholt und es finden nur noch neue Veranstaltungen quasi statt, die jetzt auch erst seit einem Jahr geplant sind oder so. Aber trotz alledem ist vor allem bei kleineren Acts gerade ja das große Problem, dass der Vorverkauf ziemlich hakt und deswegen einige Konzerte abgesagt oder Touren sogar abgesagt werden müssen. Weil natürlich auch die Leute teilweise gerade ein bisschen einsparen, was das betrifft, weil andere Herausforderungen finanzieller Seite auf die Leute zugekommen sind oder zukommen. Und dementsprechend würde ich mir natürlich wünschen, wenn sich das alles wieder ein bisschen ausgleicht, die Touren ausverkauft sind, Leute auch wieder vollsten Vertrauens sich Karten im Vorverkauf kaufen und sicher sein können, das findet statt. Ja, das wäre natürlich für alle sehr schön.
Und was wünschst du dir für dich?
Für mich, dass alles so wundervoll weitergeht wie jetzt auch. Ich kann nicht meckern, so ich kann meinen Traum leben. So mein Traum war früher, gerade so zu Abi-Zeiten, war der Traum einfach nur von irgendwas, was mit Musik zu tun hat, zu leben. So mehr war da gar nicht. Das war einfach der grundsätzliche Traum, das grundsätzliche Ziel. Und das darf ich jetzt seit 10 Jahren machen und dafür bin ich unfassbar dankbar und bin überzeugt und hoffe aber auch gleichzeitig, dass das so weitergeht die nächsten Jahre. Und ja, wünsche jedem, der auch dieses Ziel hat, dass er sich auch reinbeißt und das dann auch schaffen kann.
Ja, das sind doch schöne Schlussworte. Also, wenn du nicht noch was hinzufügen möchtest, dann vielen, vielen Dank. Das war mega spannend.
Ja, danke für die Einladung.
Aber du bist zufrieden, bist durch oder willst du noch was sagen?
Ich bin absolut zufrieden. Wenn Leute noch Fragen haben, dann sollen sie die gerne dir oder mir auf Insta oder ähnlichen Portalen einfach schreiben. Und dann können wir entspannt darüber quatschen oder sie beantworten die Fragen.
Perfekt, ja, vielen Dank.
Sehr gerne.
Ein sehr, sehr spannendes und witziges Gespräch mit Benny Herrmann war das. Schön, dass er sich die Zeit genommen hat. In der kommenden Folge geht es dann mit Anwältin Ingrid Jeboa um Rechtsfragen in der Musik und darum, welche Fehler ihr unbedingt vermeiden solltet. Folgt Thematakt überall, wo es Podcasts gibt und bewertet bei Spotify und Apple Podcasts. Ich freue mich, wenn ihr diese Folge teilt per Insta-Story oder WhatsApp. Ihr könnt Thematakt auch etwas Geld spenden, entweder per thematakt.de/spenden oder paypal.me/thematakt. Schreibt mir auch gerne @thematakt Instagram, welche Gäste und Themen euch interessieren. Mein Name ist Tobias Wilinski, vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.
Thema Takt, der Hip-Hop-Business-Podcast mit Tobias Wilinski.